Vor vielen Jahren habe ich einmal die Geschichte eines jungen Pastors gelesen, der in den USA in eine Gemeinde berufen werden sollte. Sie hatten ihn eingeladen, ihn kennengelernt, sie waren auch ganz von ihm angetan und am Sonntag sollte er sich dann der ganzen Gemeinde mit der Predigt im Gottesdienst vorstellen. Die Predigt war ausgezeichnet, aber die Ältesten dachten, vielleicht hat er diese Predigt schon mehrfach geübt und deshalb wollten sie ihn noch einmal predigen hören. Ein paar Wochen später stand er wieder auf der Kanzel und hielt nochmal dieselbe Predigt. Da dachten sie, er ist noch ziemlich jung und wahrscheinlich so aufgeregt, dass er nicht gemerkt hat, dass er bei uns diese Predigt schon einmal gehalten hat. Und daraufhin beschlossen sie, noch ein drittes Mal einzuladen. Er kam wieder und er hielt dieselbe Predigt. Nach dem Gottesdienst kamen die Ältesten zu ihm hin und sagten, hör mal, ist dir klar, dass du jetzt schon dreimal dieselbe Predigt bei uns gehalten hast? Und sagte, ja sicher weiß ich das. Und wenn ihr das tut, was ich euch sage, dann habe ich auch eine neue Predigt. Hand auf Herz. Wie viel von den Predigten, die ihr hört, kommt in eurem Leben an? Es geht ja nicht darum, dass der Prediger Bestätigung dafür bekommt, dass sich seine Vorbereitung gelohnt hat. Sondern es geht darum, dass wir den Willen Gottes verstehen, dass wir erkennen, dass das Wort Gottes für uns eine große Bedeutung, für unser Leben hat und auch Folgen haben muss. Wir haben sicher auch noch die Hauskreise und das persönliche Bibelstudium, in denen wir etwas erhalten können, was uns im Glauben festigt. Aber was kommt davon in unserem Leben an? Es ist notwendig zu wissen, zu verstehen, dass wir in unserem Leben stärker von dem Erkennen des Willens Gottes abhängig sind, als wir uns das überhaupt nur vorstellen können. Im Laufe der über 35 Jahre, in denen ich nun Jesus Christus nachfolge, habe ich das immer wieder erlebt, dass Menschen zum Glauben gefunden haben, sich für Jesus entschieden haben und am Anfang auch mit großer Begeisterung dabei war. Aber auf einmal war das geistliche Feuer in ihnen wie niedergebrannt und sie sind wieder aus der Gemeinde verschwunden. Wenn ich im Nachhinein überlege, was der Unterschied zwischen denen war, die in der Nachfolge treu geblieben sind und denen, die sich wieder abgewandt haben, so ist der Grund fast, soweit ich das sehen kann, fast ausschließlich der, dass bei den einen das Wort Gottes im Alltag angekommen war und bei den anderen nicht. Im Rahmen der Besprechung des ersten Timotheusbriefs wollen wir uns heute deshalb mit diesem Thema noch einmal im Detail befassen. 1. Timotheus 4, 1 bis 11. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit. Denn die leibliche Übung ist zu wenigen Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeite und kämpfen wir, weil wir auf den lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre. Zunächst möchte ich einmal nochmal daran erinnern, dass Paulus diesen Brief an den Timotheus geschrieben hat, im hohen Alter, als er zu seinem letzten Prozess in Rom gefangen genommen war, weil er erkannt hatte, dass die Gemeinde einige grundlegende geistliche Prinzipien verstanden haben und sich zu eigen machen muss, um in den Herausforderungen ihrer Zeit bestehen zu können. Das war damals so und das ist heute nicht anders, auch wenn wir vielleicht andere Herausforderungen haben mögen. In dem vorangehenden dritten Kapitel des Briefes ging es darum, was das Wesentliche ist, wenn Gemeinde zusammenkommt. Dazu hat er ihnen einerseits seine persönliche Sicht geschrieben und andererseits auch zentrale geistliche Wahrheiten. Und hier im vierten Kapitel geht es ihm nun um den Lebensstil der einzelnen Gläubigen. Paulus beginnt diesen Teil mit der ausdrücklichen Erklärung, dass das, was er nun schreibt, Reden des Heiligen Geistes und nicht seine Einschätzung ist. Vers 1 und 2. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Die erwähnten späteren Zeiten schließen bestimmt auch unsere Zeit an. Denn wir erleben das ja sehr deutlich, wie aus dem christlichen Abendland eine Gesellschaft sich entwickelt, der nichts wichtiger scheint, als endlich gottlos zu werden. Und diese Entwicklung hat leider auch Auswirkungen auf die Gemeinde Jesu. Dem Bekenntnis zum Herrn und der Nachfolge stellen sich immer wieder Anfechtungen und Verführungen entgegen, deren Ziel der Abfall vom Glauben ist. Paulus schreibt hier in Vers 1, dass die Triebfeder dahinter Geister und Dämonen sind. Also letztlich der Widersacher Gottes, der seine Wirksamkeit durch sein dämonisches Gefolge entfaltet und dabei Betrug und falsche Lehre benutzt. Nun merken wir normalerweise nichts oder recht wenig von diesen unsichtbaren Wesen. Denn die haben sich durch Verführung Menschen zu Werkzeugen gemacht. Die heucheln und lügen und die dadurch, wie es im Vers 2 heißt, in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Und damit macht Paulus deutlich, dass sie eigentlich sehr genau gewusst haben, wofür sie sich entscheiden. Die wissen, was sie tun, denn ihr Gewissen hat sich dagegen, gegen ihr Tun gewandt. Und dadurch sind sie, wie er es hier schreibt, in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt. Das ist sowas wie ein Mahlzeichen, das sie in sich tragen, durch das ihre Schuld und ihre Entscheidung in der geistlichen Welt offenbar ist. Es ist eine gängige Vorgehensweise der Irrlehrer damals, und es ist heute genauso, den Gläubigen einzureden, dass man sich seine Annahme bei Gott durch Gesetze und Regeln mitverdienen oder wirksam erhalten muss. Über diese Irrlehrer, die damals die Gemeinde verführen wollten, schreibt Paulus in Vers 3, dass sie verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Bei dem Eheverbot handelt es sich nicht um eine freiwillige Sache, sondern um eine Verpflichtung, die damals dann auch noch unterstützt wurde von der Vorstellung, dass Jesus ja sowieso gleich wiederkommt. Und es gab dazu natürlich auch noch eine Reihe von anderen Begründungen, über die die heutigen Theologen sich nicht einig sind, welche von ihnen die entscheidenden damals oder die ausschlaggebenden waren. Das ist auch nicht wichtig, weil das eine Irrlehre war und für uns keine Bedeutung hat. Die Speisegebote hatten ihren Hintergrund im jüdischen Glauben und es gab damals auch unter den Christen immer noch wieder diese Vorstellung, dass koscheres Essen notwendig sei, um vor Gott bestehen zu können. Wie sieht das heutzutage aus? Am Anfang meines Glaubenslebens bin ich Gläubigen begegnet, die diese beiden Gebote, nämlich nicht zu heiraten und bestimmte Speisen nicht zu essen, benutzt haben, um auf die römische Kirche zu zeigen, die wegen des Zölibats und dem Freitags kein Fleischgebot klar waren und sie versuchten, denen Irrlehre anzuhängen. Aber diese gleichen Leute waren es in der Gemeinde, die es verwerflich fanden, wenn Frauen kurze Haare trugen oder Hosen anzogen, wenn die Gläubigen zum Tanzen gegangen sind, die konnten bestimmt nicht in den Himmel kommen, und wenn beim Singen geklatscht oder beim Beten die Hände hochgehoben wurde. Dieses, wie sie es nannten, unwürdige Verhalten hatte sogar mal in eine Gemeindestunde geschafft, wo sie versucht haben, das verbieten zu lassen. Es passiert sehr schnell, dass wir irgendetwas, was uns persönlich wichtig oder unangemessen scheint, für so entscheidend halten, dass wir meinen, Gott müsste das genauso sehen. Und daraus dann das Recht ableiten, es anderen als verbindliche Vorschrift aufzwingen zu sollen. Und das Erschreckende für mich dabei ist, dass nach diesem Text Paulus uns aufdeckt, dass bei einem solchen Verhalten in Wahrheit betrügerische Geister und Lehren von Dämonen dahinter stecken. Denn in einem solchen Verhalten, in solchen Versuchen, wird eindeutig das Zentrum der christlichen Botschaft in Frage gestellt. Wir sind gerettet allein aus Gnade. Das wird ausgehöhlt und zur Seite geschoben und ersetzt durch irgendwelche Vorschriften. Das ist Irrlehre. Wenn wir uns aber nun im Unklaren sind, was geht und was nicht, wie können wir das herausfinden? Paulus hat es in den nächsten Sätzen deutlich gemacht. Über die Speisen schreibt er, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Darin wird ein geistliches Prinzip offenbar, das nicht nur für das Essen gilt, sondern für all unser Tun und Lassen. Und das Schlüsselwort darin ist Danksagung. Zunächst einmal hebelt Paulus die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren aus. Gott hat alle Tiere geschaffen und deshalb sind alle Tiere gut und keines verwerflich. Wenn ich also ein Stück Fleisch vor mir auf dem Teller liegen habe, dann ist es völlig unwichtig, von welchem Tier es ist. Entscheidend ist nur, ob ich es mit Danksagung annehme. Das, was uns unsere große Freiheit gibt, steht in Vers 3. Zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Welche glauben und die Wahrheit erkennen. Paulus charakterisiert hier die Christen durch diese zwei Eigenschaften. Sie glauben, das heißt, sie vertrauen der Treue Gottes. Und sie erkennen die Wahrheit, das heißt, sie verstehen, was Gott sagt. Gesagt hat, was Gott ihnen sagt. Und wenn das die Grundlage für unser Leben ist, dann wird alles auf einmal sehr einfach. Egal, was ich zum Essen vorgesetzt bekomme oder was ich als nächstes tun soll oder will, ich muss nur prüfen, ob ich das mit Danksagung nehmen oder tun kann. Dann geht es nämlich nicht mehr darum, ob Schwein oder nicht Schwein, sondern es geht vielmehr darum, ob ich Gott wirklich dafür danken kann, für ein Schnitzel danken kann, wenn die Tiere in erbärmlicher Massentierhaltung produziert wurden, damit der Preis niedrig ist. Ich kann dafür nicht danken. Oder bei dem, was ich tue, wird es eine Rolle spielen, ob ich Gott wirklich dafür danken könnte, wenn ich einem Gesprächspartner über den Tisch ziehe, wenn ich schlampige Arbeit abliefere, wenn ich das Finanzamt betrüge oder meinen Ehepartner belüge. Dafür kann ich doch nicht in Wirklichkeit Gott danken. Paulus hat sein Leben in dem Bewusstsein geführt, dass es vollständig vor Gott offenbar ist. Deshalb hat er auch mit Gott über alles gesprochen, was in seinem Leben vorkam. Und worauf es dabei wirklich ankommt, steht am Ende von Vers 5, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Und damit will Paulus deutlich machen, dass das, was wir in unserem Leben tun, also nicht nur das Essen, dann geheiligt wird, wenn es mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Für die Leser damals war sofort verständlich, was mit geheiligt gemeint ist. Nämlich, dass wir es für Gott und zu seiner Ehre tun. Im Römerbrief hat Paulus diesen Aspekt schon einmal aufgegriffen und im Römerbrief Kapitel 12 in Vers 1 geschrieben, ich ermahne euch nun beim Erbarmen Gottes, eure Leiber als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Das sei euer vernunftgemäßer Gottesdienst, so nach Zürcher Übersetzung. Das geschieht nach Vers 5, aber nicht nur durch das Wort Gottes, sondern auch im Gebet. Also wenn wir mit unserem Herrn im Gespräch sind. vor ihm sollen und können wir alles ausbreiten, was uns bewegt, was wir nicht verstehen, wo wir seinen Rat brauchen. Und er lässt uns mit diesen offenen Fragen niemals allein. Er redet wahrscheinlich viel mehr zu uns, als wir uns das bewusst machen. Sein Geist spricht zu unserem Geist in unserem Herzen. Und in unserem Herzen, und das ist nach dem Verständnis der Bibel die Instanz in unserer Persönlichkeit, in der unser Gewissen und unser Wille sitzen, in diesem Herzen haben wir oft mehr von Gott verstanden als in unserem Verstand. Aus diesem Grund werden wir in der Bibel auch immer wieder aufgefordert, auf unsere Herzen zu hören. Und deshalb ist es ein guter und meist der richtige Ansatz, unsere Entscheidungen so zu fällen, dass wir dafür dankbar sind. Denn der Eindruck, das Bewusstsein unserer Dankbarkeit kommt immer aus unserem Herzen und nicht aus unserem Verstand. Wichtiger als alle Regeln und Vorschriften, die wir oder andere gemacht haben, unser Leben in den rechten Bahnen zu halten, ist, mit Gott in einer lebendigen, intakten Beziehung zu stehen. Dann wird unser Herz immer besser mit der Wahrheit Gottes vertraut werden. Und wir werden mit immer größerer Gewissheit herausspüren, wofür wir dankbar sind und dadurch wissen, was wir tun oder lassen sollen. Und Irrlehrer, betrügerische Geister oder Lehren von Dämonen, wie es in Vers 1 heißt, werden eine immer geringere Chance haben, uns vom rechten Weg abzubringen. Wie können wir das erreichen, dass wir uns nicht mehr oder wenigstens nicht mehr so leicht vom rechten Weg weglocken lassen? In den nächsten drei Versen sagt Paulus einiges dazu, Vers 6 bis 8. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich zur Gottseligkeit. Denn die leibliche Übung ist zu wenigen Nützen, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Vermutlich werdet ihr jetzt zunächst sagen, wieso kann uns das da weiterhelfen? Schauen wir uns diesen Text einmal genauer an. Er hat ihn zwar zunächst an Timotheus geschrieben, der damals Gemeindeleiter in Ephesus war, aber das soll uns trotzdem nicht davon abhalten, diesen Text noch einmal genauer anzuschauen. Als erstes schreibt er, dass Timotheus dies den Brüdern, oder heutzutage würde er schreiben, den Geschwistern vorstellen soll. Das Wort, das hier mit vorstellen übersetzt worden ist, bedeutet aber auch noch vorhalten oder bedeutet auch einflößen. Es geht also damit nicht darum, dass sie es nur hören. Er soll sie damit vertraut machen, dass sie es annehmen, dass sie sich daran halten, das heißt dafür sorgen, dass es in ihrem Leben ankommt. Dadurch wird er ein guter, hier im Sinne von gehorsamer Diener sein, der sich durch die Worte des Glaubens ernährt. Diese Formulierung, Worte des Glaubens, spricht mich sehr an. Worte des Glaubens. Paulus drückt mit dem Wort Glauben aus, dass Timotheus das, was er von Christus gehört hat, im Vertrauen darauf, dass es wahr und zuverlässig ist, angenommen hat. Und genau das nährt ihn, dass er das, was er von Gott bekommen hat, als das Wichtigste ansehen kann in seinem Leben. Das nährt ihn, gibt ihm Kraft, Stärke, das lässt ihn wachsen. Und damit wird er auch der guten Lehre oder ist er der guten Lehre gefolgt, also auch nicht auf irgendwelche Irrlehren hereingefallen. Das, was als Irrlehre oder Anfechtung in die Gemeinde hineingetragen wird, das soll er als unheilige und altweiberhafte Fabeln zurückweisen und sich stattdessen in Gottseligkeit üben. In dieser Aussage kommen einige Wörter vor, die wir quasi noch einmal übersetzen müssen. Das erste Wort ist Fabeln. Das griechische Wort habt ihr vermutlich schon mal gehört, das heißt nämlich Mythos. Und es bringt zum Ausdruck, dass es sich um von Menschen ausgedachte Geschichten handelt, die einer genaueren Überprüfung, Messung an der Realität nicht standhalten. Und dann ergänzt er diese Fabeln als unheilig, und das bedeutet zur Welt gehörig und nicht von Gott kommend, und als altweiberhaft. Diesen Ausdruck dürfte er heute nicht mehr verwenden. Da würden sofort irgendwelche Gleichstellungsbeauftragten auftreten und das als politisch unkorrekt brandmarken. Sinngemäß entsprach es nämlich damals der heutigen Formulierung, das ist dummes Geschwätz. Paulus will hier sagen, dass alles, was in der Gemeinde verkündet werden soll und nicht durch das Wort Gottes abgedeckt ist, zurückgewiesen und abgelehnt werden muss. Es ist aber interessant, wenn wir dann weitergehen, zu lesen, was Paulus hier sozusagen als Alternative für die Irrlehren aufgeschrieben hat. Übe dich aber zur Gottseligkeit. Und das ist das vierte Wort in diesem Satz, das wir noch erklären müssen. Die Bedeutung des griechischen Wortes ist eigentlich Ehrfurcht und Gottesverehrung. Und wir könnten den Sinn dieser Aussage auch übersetzen mit übe dich aber in Ehrfurcht und Gottesverehrung. Es ist also nicht so wichtig, Zeit, Überlegung und Anstrengung aufzuwenden, wie wir Gott gefallen können, sondern wir müssen uns vielmehr klar werden, wie wir unser Leben führen müssen, damit Gott durch unser Leben Ehre bekommt. Und wie im 1. Timotheus 3, Vers 16 geht es auch hier dann nicht um eine Reihe von Einzelanweisungen, was wir den Irrlehren entgegensetzen sollen, sondern um das Grundsätzliche, um das Zentrum. Alles unser Tun soll einzig und allein sich daran ausrichten, ob Gott dadurch die Ehre gegeben wird. Und das unterstreicht Paulus in Vers 8 noch einmal. Denn die leibliche Übung ist zu wenigen Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Mit den leiblichen Übungen sind nicht Sport und Gymnastik gemeint. Paulus ist also nicht gegen Sport treiben, das sehr wohl unserem Körper nützlich sein kann. Vielmehr hat er erkannt, dass wir mit dem, was wir unserem Körper auferlegen, also zum Beispiel die Ehelosigkeit oder Speisevorschriften, dass wir damit versuchen, gut vor Gott dazustehen. Aber wenn wir uns damit beschäftigen, wie wir vor Gott dastehen, dann geht es um uns. Und wenn es um uns geht, dann ist das die eigentliche Irrlehre. In Wahrheit geht es einzig und allein um die Gottseligkeit. Und er benutzt das Wort hier zum zweiten Mal. Das heißt, um unser Bestreben, Gott und nicht uns in das Zentrum unseres Lebens zu stellen. Ihm sollen wir die Ehre geben und nicht uns. Denn das ist, Vers 8, zu wenigem Nütze. Und Nütze sein bedeutet schlicht und ergreifend, bringt Gewinn. Und eigentlich ist ja das genau das, womit die Irrlehrer Reklame machen. Sie behaupten, dass wir, wenn wir von Gott etwas brauchen oder uns wünschen, wir das nur dann erreichen, wenn wir das tun, was sie uns auferlegen. Sie sagen, tut das, was wir euch sagen, und es wird euch Nütze sein. Aber Paulus entlarvt sie hier. Alles, was wir uns auferlegen, ist zu wenigem Nütze. Die Gottseligkeit aber, also in unserem Herzen Ehrfurcht zu haben und Gott zu ehren, ist zu allen Dingen Nutzen, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Wenn er der Herr ist, wenn er im Zentrum steht, dann haben wir die Verheißung des Lebens, des jetzigen und des zukünftigen. Und es ist wichtig zu sehen, dass Paulus hier nicht nur von dem ewigen Leben dann mal in der Zukunft spricht, sondern auch von dem jetzigen Leben. Wenn wir Gott mit Ehrfurcht begegnen und ihm in unserem Leben die Ehre geben, dann hat das auch sehr wohl große und positive Auswirkungen auf unser Leben hier. Jesus hat das in Johannes 10, Vers 10 bekräftigt. Dort sagt er uns, ich bin gekommen, damit sie Leben und Überfluss haben. Damit liefert Paulus uns eine wichtige Einsicht darüber, was ein fruchtbarer und glaubwürdiger christlicher Lebensstil ist. Es geht nicht darum, sich vor lauter Frömmigkeit von den anderen Menschen um uns herum abzugrenzen und durch religiöse Verhaltensweisen als Christen erkennbar zu sein, sondern darum, dass wir uns im ganz normalen Alltag, und das lasst mich auch dieses Wort benutzen, um Gottseligkeit bemühen. Das heißt, Als Jünger Jesu frage ich mich nicht mehr, wie ich vor den anderen dastehe, sondern nur noch, wie ich vor Gott stehe. Ob das, was ich denke, sage oder tue, dem entspricht, was ihm Ehre gibt, was ihm gefällt, ob ich seinen Willen tue. Und eigentlich kann man sagen, dass alles andere schon in die Richtung vom Glauben abfallen hingeht, wie Paulus das in Vers 1 formuliert hat. Es reicht offensichtlich nicht, sein Christsein auf den Sonntag zu beschränken und ein paar christliche Traditionen in den Alltag mitzunehmen. Ihr seid heute leider in eine Predigt hineingeraten, die euch zu Konsequenzen herausfordert. Dennoch verspreche ich, wenn ich in 4 Wochen wieder bin, ich werde die Predigt nicht nochmal halten. Ich wünsche euch aber, dass Paulus durch seine Einsichten in Gottes Plan für das Leben im Glauben bei euch etwas in Bewegung bringt. Das, was seine Absicht ist, kommt in den verbleibenden 3 Versen zum Ausdruck. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf den lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre. Bevor Paulus anschließend dann zum 2. Hauptteil des Briefes übergeht, der damit beginnt, dass er auf die konkrete Situation des Timotheus eingeht, unterstreicht er hier noch einmal abschließend die Bedeutung dessen, was er bisher über oder für unser Leben und die Entwicklung der Gemeinde geschrieben hat. Und als erstes hält er fest, das Wort, und damit meint er das, was er jetzt bis hierher geschrieben hat, ist gewiss. Und das griechische Wort, das er hier für gewiss verwendet, bedeutet auch vertrauenswürdig oder zuverlässig. Es ist aller Annahme wert, bedeutet, dass es so wertvoll ist, dass es sich für jeden lohnt, es anzunehmen. Und annehmen bedeutet wiederum, es nicht nur zu hören, sondern es aufzunehmen und umzusetzen. Und dass damit das daraus resultierende Wachstum nicht abbricht, dazu fordert er Timotheus auf, dafür zu sorgen. Dies gebiete und lehre. In diesem Befehl steckt die Aufforderung, dass er nicht nur davon erzählen soll, also die Informationen weiterzugeben, sondern die Geschwister dazu zu bringen, dass sie es auch tun. Und Paulus begründet das auch noch, warum und wie wichtig das für ihn ist. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf den lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Es ist für Paulus so wichtig, dass er dafür gearbeitet und gekämpft hat. Und wörtlich steht da eigentlich, dafür arbeiten wir und werden angegriffen oder und werden geschmäht. Aber wenn es um Gott und unsere Beziehung zu Gott geht, dann gibt es für den Paulus kein Halten. Dafür hat er alles eingesetzt, hat er alles in Kauf genommen. Dafür sitzt er in Rom im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess, in dem es um Leben und Tod geht. Und warum? Weil wir auf den lebendigen Gott hoffen. Die Menschen damals hatten ein anderes Verständnis von Hoffen oder von Hoffnung als wir heute. Für uns ist Hoffnung etwas ziemlich Vages, so nach dem Motto, schön wär's, aber verlassen drauf kann ich mich nicht. Das war in der Antike anders. Als Paulus das geschrieben hat, hieß Hoffen, es kommt bestimmt. Ich weiß zwar noch nicht wann, aber ich kann zuverlässig damit rechnen. Als ich vor vielen, vielen Jahren Student war in Marburg, da bin ich nicht oft nach Hause gefahren, das war immer eine ziemliche Strecke, aber ich habe mit meinen Eltern telefoniert und immer wieder hat meine Mutter mir dann gesagt, ich schicke dir die nächsten Tage deinen Kuchen. Das war mein Lieblings-Heavy-Schokoladenkuchen. Und wenn sie mir gesagt hat, ich schicke den Kuchen, dann habe ich auf diesen Kuchen gehofft, in dem Sinne, wie Paulus das meint. Ich wusste, wenn meine Mutter sagt, ich schicke den Kuchen, dann wird er in 3 oder 4 Tagen da sein. Und ich habe ihn schon eingeplant in meinen Speiseplan. Das heißt Hoffen aus dem Blick der Bibel. Und warum können wir solch Hoffnung haben? Denn, Vers 10, Gott steht als Retter oder Erlöser für alle Menschen zur Verfügung, wenn sie nur gerettet werden wollen. Auf jeden Fall ist er aber der Retter der Gläubigen, also der Menschen, die ihn bereits angenommen haben. Hier will Paulus durch diese Formulierung nicht sagen, dass alle Menschen gerettet werden, sondern dass das Potenzial da ist dafür, dass jeder einzelne Mensch gerettet werden kann. Aber gerettet wird er nur, wenn er es annimmt. Und wer Jesus Christus angenommen hat, der ist bereits gerettet. Also, so wie das dann hier heißt, auf jeden Fall aber der Gläubigen. Fassen wir diesen Abschnitt noch einmal zusammen. Paulus hat verstanden, dass das Christsein etwas anderes ist als die Befolgung von Dogmen und Regeln. Und damit unterscheidet sich der christliche Glauben von allen Religionen und auch von der Weise, wie die Juden lebten, die ja den gleichen Gott haben. Wer aber seinen Glauben so lebt, dass bei ihm das Befolgen von Ordnungen wichtiger ist als Gott selbst, der ist schon auf dem Weg, von Gott abzufallen. Das Schlüsselwort für einen christlichen Lebensstil ist der heute altmodische Begriff Gottseligkeit. Der bedeutet, dass Gott im Zentrum unseres Lebens steht, dass unser Leben auf ihn hin ausgerichtet ist und dass alle Verhaltensregeln ersetzt werden durch diese eine Messlatte: Ehrt es Gott und kann ich ihm dafür danken. Manchmal scheint es einfacher, nur einen Katalog von Geboten oder Verboten befolgen zu müssen. Die Wahrheit ist aber, wenn wir nicht mit einem Katalog von Vorschriften unterwegs sind, sondern uns bewusst auf den Herrn ausrichten, dann sind wir nicht nur besser dran, sondern dann wird unser Leben wirklich einfacher, weil sein Geist als unser Beistand beständig und wirksam bei uns sein wird. Und wie erreichen wir, dass er beständig bei uns ist? Durch diese schon mehrfach erwähnte und erklärte Gottseligkeit. Und ich denke, der Grund, warum Luther, als er das zum ersten Mal übersetzt hat in die deutsche Sprache, hier nicht einfach das Wort Ehrfurcht verwendet hat, sondern sich diesen neuen Begriff ausgedacht hat, Gottseligkeit, hängt damit zusammen, dass es eben nicht nur geht, Ehrfurcht zu haben, sondern dieses Ausgerichtetsein auf Gott, ihn in der Mitte zu haben, ihn zu sehen. Und wer das tut, wer Gott in seiner Mitte hat, der ist wirklich selig zu preisen. Fangt damit an, euren Alltag bewusster in die Gegenwart Gottes zu bringen. Gebt ihm mehr Ehre dafür, dass er euer Herr ist, und entscheidet euch bei dem, was ihr tun oder lassen wollt, ob es ihn ehrt und ob ihr ihm dafür Dank sagen könnt. Und dann prüft einmal, ob euer Leben dadurch nicht doch wirklich einfacher und erfüllter wird. Paulus hat das getan und er kannte die Antwort auf diese Frage. Amen. Danke, Herr Jesus, dass du heute Morgen diese Gemeinschaft mit uns hast. Danke, dass du da bist, jeden Einzelnen von uns zu berühren, zu heilen, aufzurichten, stark zu machen, mit Frieden zu erfüllen und deine Liebe zu empfangen. Herr Jesus, wenn wir von hier auseinandergehen, dann möchte ich dich bitten, dass du uns begleitest, dass du uns segnest, dass wir deine Gegenwart spüren und dass wir deinen Geist in unserem Herzen mehr hören in der Woche, die vor uns liegt. Dem aber, der über alles hinaus in noch weit höherem Maße zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus bis zu allen Geschlechtern, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Amen.
Amen. Amen.